In unserem heutigen Text, da treffen zwei Männer aufeinander, die sehr unterschiedlich sind. Da ist einmal Felix, der römische Statthalter, und manche wissen das, Felix bedeutet der Fröhliche. Und ihm gegenüber steht dann Paulus, sein Gefangener, Paulus, der Apostel Jesu Christi, und der Name Paulus bedeutet der Kleine. Und das Interessante ist, dass Felix, der Fröhliche, eigentlich gar keinen Grund zur Freude hat. Und dass Paulus, der Kleine, in unserem Abschnitt echte Größe zeigt. Ich möchte mit euch gerne lesen, Apostelgeschichte 24, 1 bis 27. Vielleicht noch mal kurz zur Vorgeschichte, weil es doch schon wieder ein bisschen her ist, dass wir über die Apostelgeschichte gesprochen haben. Paulus wurde in Jerusalem verhaftet, beziehungsweise die Juden haben einen Volksauflauf gemacht, weil sie dachten, er hätte Griechen mit in den Tempel gebracht und den Tempel entweiht, und sie waren ja sowieso sauer auf Paulus, weil er Christ wurde. Dann haben sie da diesen Volksauflauf gemacht, wollten ihn totschlagen. Der Kommandeur, der dort in Jerusalem stationiert war von der römischen Besatzungsmacht, der Lysias, hat ihn dann gefangen genommen, ihn quasi vor den Juden gerettet, ihn dann ein paar Tage oder einen Tag später nochmal zum Hohen Rat gebracht, um rauszufinden, warum denn die Juden so sauer auf ihn waren. Da gab es dann wieder einen Tumult, und dann haben sich einige Juden verschworen, den Paulus umbringen zu wollen. Das hat Lysias mitbekommen und hat Paulus dann weggeschickt zu Felix, nach Caesarea, genau. Und dort geht es jetzt heute weiter, Paulus als Gefangener von Felix in Caesarea. 5 Tage später, als nachdem Paulus nach Caesarea überführt worden war, kam dann der hohe Priester Ananias mit einigen Ältesten und einem Rechtsanwalt, einem gewissen Tertullus, hinab nach Caesarea. Und sie machten die Anklage gegen Paulus beim Statthalter anhängig. Nachdem er nun Paulus herbeigerufen hatte, begann Tertullus mit der Anklagerede folgendermaßen: Hochedler Felix, dass wir durch dein Verdienst in tiefem Frieden leben und der hiesigen Bevölkerung durch deine Fürsorge treffliche Einrichtungen allerseits und überall zuteil werden, das erkennen wir mit aufrichtiger Dankbarkeit an. Um dich aber nicht unnötigerweise zu belästigen, bitte ich dich, du wollest uns nach deiner gewohnten Güte für kurze Zeit Gehör schenken. Wir haben nämlich diesen Mann als eine Pest und als einen Unruhestifter unter allen Juden im ganzen Römischen Reich und als den Hauptführer der Sekte der Nazaräer ermittelt. Er hat sogar den Versuch gemacht, den Tempel zu entweihen. Dabei haben wir ihn auch festgenommen. Und wenn du ihn jetzt verhörst, wirst du dir selbst nach seinen Aussagen ein Urteil über all das bilden können, was wir ihm zur Last legen. Diesen Angaben schlossen sich auch die anderen Juden an und bestätigten deren Wahrheit. Durch einen Wink des Statthalters aufgefordert, begann nun Paulus seine Verteidigungsrede. Da ich weiß, dass du schon seit vielen Jahren Richter für die hiesige Bevölkerung bist, so gehe ich getrosten Mutes an die Verteidigung meiner Sache vor dir. Wie du dich vergewissern kannst, sind erst 12 Tage vergangen, seitdem ich nach Jerusalem hinaufgezogen bin, um dort anzubeten. Und weder im Tempel hat man mich bei einer Verhandlung mit jemandem oder bei der Anstiftung eines Volksauflaufs betroffen, auch nicht in den Synagogen oder sonst irgendwo in der Stadt. Sie sind überhaupt nicht imstande, dir Beweise für ihre jetzigen Anklagen gegen mich zu erbringen. Das freilich bekenne ich dir offen, dass ich nach der Glaubensrichtung, die sie als Sekte bezeichnen, dem Gott unserer Väter in der Weise diene, dass ich allem, was im Gesetz und was in den Propheten geschrieben steht, Glauben schenke. Und auf Gott dieselbe Hoffnung setze, welche auch sie selbst hegen, dass nämlich eine Auferstehung der Gerechten wie der Ungerechten stattfinden wird. Darum bemühe ich mich auch immer da, ein unverletztes Gewissen Gott und den Menschen gegenüber zu haben. Nun bin ich nach einer Zwischenzeit von mehreren Jahren hergekommen, um Almosen für mein Volk zu überbringen und Opfer darzubringen. Als ich mich dabei einer Weihe unterzogen hatte, haben sie mich im Tempel angetroffen, und zwar nicht in Begleitung eines Volkshaufens oder unter Erregung eines Aufruhrs. Nein, einige Juden aus der Provinz Asien sind es gewesen, diese hätten hier vor dir erscheinen und Anklage erheben müssen, wenn sie etwas gegen mich vorzubringen haben. Oder lass diese hier selbst an, welche Schuld sie ermittelt haben, als ich vor dem Hohen Rat stand. Es müsse denn das eine Wort sein, das ich in ihrer Mitte stehend ausgerufen habe. Wegen der Auferstehung der Toten stehe ich heute als Angeklagter hier vor euch. Felix vertagte darauf die Entscheidung ihrer Sache, weil er ganz genau wusste, was es mit der Glaubensrichtung auf sich hatte, und sagte, wenn der Oberst Lysias herabkommt, werde ich eure Sache entscheiden. Zugleich gab er aber dem Hauptmann die Weisung, Paulus in Gewahrsam zu halten, doch in milder Haft und keinen von seinen Freunden an der Erweisung von Liebesdiensten zu hindern. Einige Tage später aber Felix mit seiner Gattin Drusilla, einer Jüdin, er beschied Paulus vor sich und ließ sich einen Vortrag über den Glauben an Christus Jesus halten. Als Paulus dabei aber über Gerechtigkeit, Enthaltsamkeit und über das künftige Gericht redete, geriet Felix in Unruhe und sagte, für dieses Mal kannst du gehen. Wenn ich später gelegene Zeit habe, will ich dich wieder rufen lassen. Daneben hegte er auch die Hoffnung, er werde Geld erhalten. Daher ließ er ihn auch öfter rufen und unterredete sich mit ihm. Nach Verlauf von 2 Jahren aber erhielt Felix einen Nachfolger in Porcius Festus. Und weil Felix sich die Juden zu Dank verpflichten wollte, ließ er Paulus als Gefangenen zurück. Ja, ich habe die Predigt heute genannt, der Kleine und der Fröhliche. Und wir wollen uns 2 Punkte anschauen. Der erste heißt das Elend des Fröhlichen und der zweite die Größe des Kleinen. Aber bevor wir einsteigen, bete ich noch. Herr Jesus, danke dafür, dass wir dein Wort haben und dass dein Wort zu uns reden kann. Und ich bitte dich, dass, so wie es in dem alten Lied mal heißt, dass dein Wort die Toten aufweckt und dass es dir deinen Herz warm macht. Amen. Der erste Punkt, das Elend des Fröhlichen. Felix bedeutet, wie gesagt, der Fröhliche und er ist hier derjenige, der Macht hat. Derjenige, der über Paulus bestimmen kann, derjenige, der von Rom eingesetzt wurde, um für Recht und Ordnung zu sorgen. Allerdings sind diese einleitenden Worte, die dieser Tertullus da vorbringt, also bevor er zur Anklage übergeht, doch sehr dick aufgetragen, wo er sagt, hoch edler Felix, dass wir durch dein Verdienst in tiefem Frieden leben und der hiesigen Bevölkerung durch deine Fürsorge treffliche Einrichtungen allerseits und überall zuteil werden, das erkennen wir mit aufrichtiger Dankbarkeit an. Wenn man etwas recherchiert, dann findet man schnell raus, dass der Felix nicht besonders hochedel war, sondern er war einfach so ein Emporkömmling, kann man ihn nennen. Er war früher Sklave gewesen, unter Kaiser Claudius wurde er freigelassen. Und der römische Geschichtsschreiber Tacitus, so wie man es immer ausspricht, der beschreibt ihn als einen Mann, der die Macht eines Königs mit der Gesinnung eines Sklaven ausgeübt hat. Und in Sprüche 30, Vers 21 und 22, da ist mal die Rede von verschiedenen Dingen, vor denen ein Land zittert. Es sind 3 verschiedene Dinge, vor denen ein Land zittert. Sprüche 30, Verse 21 und 22. Und da wird als erstes von diesen 3 Dingen aufgeführt, unter einem Knecht, wenn er zur Königsherrschaft kommt. Darunter zittert ein Land. Und Felix war genau so ein Knecht, der zur Königsherrschaft gekommen war. Und er hatte, wie wir schon gesehen haben, weder eine hochedle Abstammung noch eine hochedle Gesinnung. Und beides zusammen hat dazu geführt, dass auch seine Regentschaft alles andere als hochedel war. Sein Privatleben war auch nicht gerade besonders edel. Seine Frau, Drusilla mit Namen, eine geborene Jüdin, muss nach allem, was die Geschichtsschreiber so über sie überliefern, eine bildhübsche Frau gewesen sein. Und zwar so hübsch, dass der Felix sie einem anderen Mann einfach ausgespannt hat. Also die hat ihm so gut gefallen, dass er sie, ja, diesem Mann weggenommen hat. Also auch im Privatleben nicht gerade ein Mann, wo man sagen würde, edle Gesinnung. Und auch in der Verhandlung dem Paulus gegenüber zeigt er sich nicht als besonders edel. Denn nach der Verteidigungsrede des Paulus und auch nach dem, was Felix sonst noch über das Christentum schon wusste, wäre es eigentlich richtig gewesen, Paulus freizusprechen. Weil laut Vers 22 aus unserem Kapitel, wusste Felix ganz genau über das Christentum Bescheid, oder sehr genau über das Christentum Bescheid. Außerdem hat er auch von dem Statthalter Lysias von Jerusalem hat er einen Brief bekommen, aus dem klar ersichtlich war, dass Paulus kein Verbrecher war, sondern einfach die Juden etwas sauer auf ihn waren, weil er nicht mehr das geglaubt hat, was sie glauben. Von daher wäre Freispruch das einzig richtige Urteil gewesen, aber Felix spricht den Paulus nicht frei. Und dieser Punkt der Predigt heißt ja das Elend des Fröhlichen. Und ich denke, ein Aspekt seines Elends war, dass es ihm wichtiger war, vor den Menschen gut dazustehen, als das Richtige zu tun. Dass seine Menschenfurcht größer war als seine Gottesfurcht. Er wollte sich mit den Juden nicht verscherzen und deshalb hat er Paulus wider besseres Wissen weiter gefangen gehalten. Und so sind wir Menschen leider allzu oft. Wir wissen, was richtig wäre, aber wir wissen auch, dass andere von uns erwarten, eben nicht das Richtige zu tun, sondern irgendwas anderes, obwohl es falsch ist. Und ich erinnere mich an die Zeit meiner Ausbildung als Zimmerer. Da war ich auch in so einem Gewissenskonflikt. Es ging damals um Schwarzarbeit in unserem Betrieb, wie selbstverständlich eigentlich von jedem erwartet wurde. Überstunden wurden grundsätzlich schwarz ausgezahlt, die sind nie auf irgendeiner offiziellen Lohnrechnung erschienen und Überstunden waren an der Tagesordnung eigentlich. Und ich habe damals meinem Chef gesagt, ich mache da nicht mit, weil Schwarzarbeit ist Diebstahl, man prellt den Staat um die Steuern, man prellt die verschiedenen Sozialkassen um die Beiträge. Und ja, deswegen habe ich ihm gesagt, ich mache da nicht mit. Leider habe ich mich dann auf einen faulen Kompromiss eingelassen und bin da nicht konsequent genug zu meiner Überzeugung gestanden. Im Nachhinein würde ich mir wünschen, dass ich da viel geradliniger gewesen wäre und dass ich lieber bereit gewesen wäre, den Ausbildungsplatz zu verlieren, als falsch zu handeln. Und ich glaube, dass Gott gesegnet hätte, wenn ich es gemacht hätte, dass er einen besseren Weg für mich gehabt hätte, als dort mein Gewissen zu belasten über die 2 Jahre in der Ausbildung. Und wenn ihr vielleicht jetzt in so einer ähnlichen Situation seid, in der euch zwischen richtig und falsch, zwischen Gottesfurcht und Menschenfurcht entscheiden müsst, dann möchte ich euch Mut machen, dass ihr euch richtig entscheidet. Seid nicht so ängstlich, wie ich es damals war. Geht keine falschen Kompromisse ein, sondern entscheidet euch für das Richtige. Vor ein paar Wochen, 2 Wochen glaube ich, war das JUVO in Finsterau. Ich habe mit einem jungen Mann geredet, der zurzeit gerade bei der Bundeswehr ist, zum freiwilligen Wehrdienst, der entschiedener Christ ist und der seinen Glauben auch da in der Kaserne wirklich lebt und der schon auf der Beobachtungsliste seiner Ausbilder steht, weil er seinen Glauben so klar bekennt. Das heißt, er wird beobachtet und wenn er weiter sozusagen missioniert oder von seinem Glauben behauptet, Jesus wäre der einzige Weg zu Gott, dann wird er irgendwann entlassen werden aus der Bundeswehr. Und das fand ich krass. Ein 18-jähriger junger Mann, der das Rückgrat hat, vor seinen Unteroffizieren, vor seinen Kameraden, vor seinen Offizieren hinzustehen und sagen, Jesus ist der Weg und es gibt keinen anderen. Das finde ich krass. Und ich habe ihm Mut gemacht, wirklich weiter dazu zu stehen. Und er hat mir gesagt, ja, wenn er um seines Glaubens willen aus der Bundeswehr rausfliegt, dann wird er das als eine Ehre ansehen und nicht als eine Schande. Felix hatte nicht so viel Rückgrat. Er hat Paulus einfach sitzen lassen im Gefängnis, obwohl er wusste, Paulus ist unschuldig. Und vielleicht hat ihn doch ein bisschen das Gericht angerührt, wir wissen es nicht genau, aber auf jeden Fall lässt ihn dieser Fall Paulus nicht los, sodass er ihn ein paar Tage später wieder zu sich ruft, um ihm zusammen mit seiner Frau Drusilla zuzuhören. Und zwar ausdrücklich, um über den Glauben von Jesus zu hören, damit Paulus über den Glauben an Jesus Christus spricht. Also kann man sich eigentlich nichts Schöneres wünschen, als Prediger, als zu einer Privatevangelisation von 2 Ungläubigen eingeladen zu werden. Und jetzt bei dieser Privatevangelisation, da kommt das ganze Elend von Felix zum Vorschein. Im Vers 25 aus unserem Text Da steckt die ganze Tragik eines verschwendeten Menschenlebens. Dort heißt es, Vers 25, als Paulus dabei aber über Gerechtigkeit, Enthaltsamkeit und über das künftige Gericht redete, geriet Felix in Unruhe und sagte, für diesmal kannst du gehen. Wenn ich später gelegene Zeit habe, will ich dich wieder rufen lassen. Was Paulus den beiden genau gepredigt hat, das wissen wir nicht. Aber sowohl Gerechtigkeit als auch Enthaltsamkeit waren offensichtlich keine Stärken von Felix. Wir haben vorher schon gesehen, dass Felix kein besonders guter Regent war und dass er seine Frauen im anderen ausgespannt hatte. Also weder Gerechtigkeit noch Enthaltsamkeit waren bei ihm zu finden. Von daher blieb aber noch die Option des Gerichts. Und jetzt nimmt das Elend seinen Lauf. Der Felix, der ist durch diese Verkündigung in Unruhe versetzt, weil er weiß, dass er dieses Gericht verdient hat. Aber anstatt den Tatsachen ins Auge zu sehen und umzukehren, verdrängt er lieber und schiebt es auf die lange Bank. Wenn ich später gelegene Zeit habe, werde ich dich wieder rufen lassen. Und wir haben im ganzen Neuen Testament keinen Hinweis darauf, dass der Felix oder die Drusilla noch irgendwie zum Glauben an Christus gefunden hätten. Wir müssen also davon ausgehen, dass das Ende von diesem Verdrängen und Verschieben die Verdammnis war. Und in Hebräer 3, Vers 15, da steht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Felix hat die Stimme gehört und hat sein Herz verstockt. Und wenn du heute Jesu Stimme hörst, dann gehorche ihr. Schieb's nicht auf die lange Bank, so wie der Felix, denn die lange Bank, hat mal jemand gesagt, ist des Teufels liebstes Möbelstück. Morgen, aber irgendwann, da gibt's kein Morgen mehr. Irgendwann war dein letzter Tag auf dieser Erde. Irgendwann ist es zu spät. Und es liegt zwar in unserer menschlichen Verantwortung, umzukehren. Dafür sind wir Menschen verantwortlich. Wir müssen umkehren von unseren falschen Wegen. Wir müssen uns zu Gott wenden, ihn um Vergebung bitten. Aber wir haben nicht die Verfügungsgewalt darüber, wann wir das tun können. Wir müssen es tun, aber wir können es nicht immer tun. Und wenn du merkst, dass Gott zu dir redet, dann solltest du antworten. Und zwar nicht erst morgen oder übermorgen, sondern sofort. Und vielleicht trägst du seit Wochen, seit Monaten, vielleicht sogar schon seit Jahren irgendeine geheime Sünde mit dir herum. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, ist die Chance, damit ans Licht zu kommen. Ist die Chance, mit dieser Sünde zu brechen. Vielleicht kommst du auch seit Jahren in diese Gemeinde und alle denken, du bist Christ. Aber du selbst weißt ganz genau, dass du es nicht bist. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, ist die Chance, aus dem Dunkel ins Licht zu kommen. Heute ist die Chance, wirklich ernst zu machen mit Jesus als Retter und Herr deines Lebens. Heute ist die Chance, damit aufzuhören, Christsein zu spielen und dein ganzes Leben wirklich völlig Jesus hinzugeben. Lass dir diese Chance nicht entgehen, weil du weißt nicht, ob sie überhaupt jemals wiederkommt. Und die Bibel ist leider voll von Menschen, die ihre Chance zur Umkehr verspielt haben. Kain, der Bruder von Abel, wurde von Gott davor gewarnt, seinen Bruder zu töten. Er hat die Chance nicht genutzt. Das Resultat war ein unstetes Leben auf dieser Erde. Die Menschen zur Zeit Noahs hatten die Chance, umzukehren. Sie haben sie nicht genutzt. Und eines Tages war es zu spät, die Tür der Arche zu, der Regen fiel und alle sind in der Sintflut umgekommen. Der Pharao hätte damals die Chance gehabt, die Israeliten ziehen zu lassen. Er hat es nicht getan. Sein Herz wurde verstockt und letztlich versank sein großes Heer im Roten Meer. Und die Israeliten, die aus Ägypten ausgezogen waren, die hätten ins verheißene Land kommen können, wenn sie Gott vertraut hätten. Stattdessen mussten sie 40 Jahre lang durch die Wüste wandern und alle aus dieser Generation sind gestorben, bis auf zwei Personen, Kaleb und Josua, die das verheißene Land noch betreten durften. Im Neuen Testament lesen wir von dem reichen Jüngling, dessen Herz so sehr an seinem Reichtum hing, dass er Jesus nicht nachfolgen wollte. Aber das wahrscheinlich tragischste Beispiel von vertanen Chancen ist Judas. Judas war einer der 12 engsten Vertrauten Jesu. Er hätte auf einem der 12 Throne sitzen können, von denen wir in Matthäus 19, Vers 28 lesen können, und die 12 Stämme Israels richten. Sein Name hätte auf einem der 12 Grundsteine des neuen Jerusalems stehen können, wie es in Offenbarung 21, Vers 14 beschrieben wird. Er hätte einer der herausragendsten Nachfolger in der ganzen Heilsgeschichte werden können, aber stattdessen hat er sich entschieden, ein Dieb, ein Heuchler und ein Verräter zu werden. Er hat seine Chance vertan und hat Jesus, den Sohn Gottes, wie Silberlinge ans Messer geliefert. Dann hat er Selbstmord begangen und ist jetzt für immer und ewig verloren. Eine extrem tragische Geschichte von verpassten Chancen. Und Felix in unserem Abschnitt, in unserem Kapitel, der hat viel mit Judas gemeinsam. Judas war 3 Jahre lang mit Jesus zusammen. Felix hatte den Apostel Paulus für 2 Jahre bei sich und konnte sich regelmäßig mit ihm unterhalten. Judas hatte praktisch täglich die Chance, mit Jesus zu reden, und Felix hat dasselbe mit Paulus getan. Judas hat Jesus für Geld verraten, und der Felix hat Paulus in Gewahrsam behalten, weil er sich von ihm Geld erhofft hat. Judas hat Jesus an die jüdische Obrigkeit verraten. Felix hat genau vor dieser Obrigkeit Angst und lässt Paulus deshalb in Gewahrsam halten, obwohl er unschuldig ist. Von Judas wissen wir aus Johannes 17, Vers 2, dass er verloren ging. Von Felix wissen wir, dass er die Chance zur Umkehr nicht angenommen hat. Lasst uns das eine Warnung sein. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Das war der erste Punkt, das Elend des Fröhlichen. Wir kommen zum zweiten, die Größe des Kleinen. Schauen wir uns mal die Anklage der Juden und auch die Verteidigung von Paulus etwas genauer an. In Vers 5 unseres Textes, da lesen wir, dass die Juden Paulus als eine Pest und einen Unruhestifter unter allen Juden im ganzen Römischen Reich ermittelt haben oder hätten, sie behaupten es zumindest. Und der Vorwurf, ein Unruhestifter zu sein, also ein Rebellenführer, ein Aufrührer, das hätte Paulus große Schwierigkeiten eingebracht, wenn es die Juden hätten beweisen können. Denn Rom ist mit Leuten, die öffentlich Unruhe stifteten, nicht besonders zimperlich umgegangen. Aber die Juden können diesen Punkt gar nicht beweisen. Das sieht man schon an der sehr allgemeinen Anklage, die sie da vorbringen. Das heißt ja da, er ist ein Unruhestifter unter allen Juden im ganzen Römischen Reich. Also da ist kein konkreter Ort genannt, kein konkretes Datum, keine konkreten Fakten. Die Anklage klingt eher ein bisschen wie so eine Märchenerzählung. Es war in langer Zeit in einem fernen Land. Und Paulus' Verteidigung in den Versen 11 bis 13 zeigt genau die Schwachstelle dieser Anklage auf. Ich lese die Verse 11 bis 13. Da sagt er zu Felix, wie du dich vergewissern kannst, sind erst 12 Tage vergangen, seitdem ich nach Jerusalem hinaufgezogen bin, um dort anzubeten. Und weder im Tempel hat man mich bei einer Verhandlung mit jemandem oder bei der Anstiftung eines Volksauflaufs betroffen, auch nicht in den Synagogen oder sonst irgendwo in der Stadt. Sie sind überhaupt nicht imstande, dir Beweise für ihre jetzigen Anklagen gegen mich zu erbringen. Also Paulus nennt in seiner Verteidigung ein konkretes Datum. Vor 12 Tagen kam ich nach Jerusalem. Er nennt den konkreten Ort, Jerusalem, den Tempel, die Synagogen. Und er bringt konkrete Fakten, nämlich, dass es keinen Volksaufstand gab oder dass er keinen angezettelt hat. Es ist zwar wahr, dass Paulus in Jerusalem in einen Volksauflauf verwickelt war, aber eben nicht als Anstifter, sondern als Opfer. Kann man nachlesen in Apostelgeschichte 21, 27 bis 30. Und da sehen wir jetzt was von der Größe von Paulus. Er verteidigt sich zwar und er stellt die Sachlage klar, aber er geht nicht zu dem Angriff über und hängt den Juden jetzt die Schuld an den Hals. Weil sie waren ja die, die eigentlich den Volksauflauf verursacht haben, aber das erwähnt er hier vor Felix nicht. Und damit ist der erste Anklagepunkt, Rebellion gegen Rom, widerlegt. Der zweite Anklagepunkt, den die Juden vorbringen, ist Sektierertum, also das Bilden einer Sekte mit Paulus als Sektenführer. Denn in Vers 5 bezeichnen sie ihn ja als Hauptführer der Sekte der Nazaräer. Und auch hier zeigt sich in Paulus' Verteidigung wieder seine Größe, denn in den Worten, die wir jetzt gleich lesen, da hört man richtig den Wunsch heraus, dass die Juden doch erkennen mögen, dass das Christentum sozusagen die logische Konsequenz des Judentums ist, die Vervollständigung, die Erfüllung der Verheißungen, die sie im Alten Testament haben. Und das möchte hier, denke ich, deutlich machen. Ich lese die Verse 14 bis 16. Das freilich bekenne ich dir offen, dass ich nach der Glaubensrichtung, die sie als Sekte bezeichnen, dem Gott unserer Väter, also auch der Juden ihrer Väter, damit meinen die Juden, dem Gott unserer Väter, in der Weise diene, dass ich allem, was im Gesetz und was in den Propheten geschrieben steht, Glauben schenke. Er ist nicht vom Judentum abgefallen. Und auf Gott dieselbe Hoffnung setze, welche auch sie selbst hegen, dass nämlich eine Auferstehung der Gerechten wie der Ungerechten stattfinden wird. Darum bemühe ich mich auch immer da, ein unverletztes Gewissen Gott und den Menschen gegenüber zu haben. Also Paulus geht es in seiner Verteidigung, glaube ich, gar nicht in erster Linie darum, selber Recht zu behalten, seine eigene Haut zu retten, sondern es geht ihm darum, die Menschen zu gewinnen, ihnen zu zeigen, Mensch, das, was ich glaube, das ist doch das, auf was ihr hofft. Das, was im Alten Testament steht von dem Messias, an das glaube ich doch. Er möchte hier sogar mit dieser Verteidigungsrede Menschen gewinnen und nicht seine eigene Haut retten. Und das zeigt was von seiner inneren Größe. Und der letzte Punkt, in dem Paulus angeklagt wird, ist es den Versuch unternommen zu haben, den Tempel zu entweihen. Und auch diesen Punkt widerlegt Paulus klar und eindeutig in den Versen 18 bis 21, die werde ich jetzt aber nicht vorlesen. Und auch da in diesen Versen sehen wir, dass es Paulus nicht in erster Linie darum ging, sich zu verteidigen, sondern darum ging, den Menschen diese Hoffnung deutlich zu machen, die er hat. Weil in Vers 21, da gipfelt ja seine Verteidigung mit der Kernbotschaft des Evangeliums. Da heißt es, Vers 21, wegen der Auferstehung der Toten stehe ich heute als Angeklagter hier vor euch. Und die Auferstehung der Toten, die Auferstehung Jesu, das ist die Kernbotschaft des Evangeliums. Wenn ich mir so anschaue, wie Paulus hier reagiert, dann ist es für mich im Grunde genommen ziemlich beschämend, weil ich so schnell dabei bin, dass ich mich verteidige, dass ich selber Recht haben will und dass mir oft so wenig daran liegt, den anderen zu gewinnen. Und das möchte ich von Paulus lernen, dass ich nicht mich selber verteidige, sondern dass ich auch in noch so einer Verteidigungsrede meinen Herrn groß mache. Außerdem ist mir Paulus ein Vorbild, in dem wir diesen Lebensabschnitt dort in Caesarea ertragen hat. Er hat es ertragen, dass seine apostolische Tätigkeit, seine Missionsreisen jetzt auf einmal durch so einen bestechlichen Emporkömmling unterbrochen werden. Er hat es ertragen, dass er gefangen blieb, obwohl Felix ihn hätte freilassen können. Er hat es ertragen, dass Felix ihn nach all den Gesprächen, die sie hatten über den Glauben, gefangen zurückgelassen hat, einfach nur, um sich bei den Juden auf billige Weise ein gutes Andenken zu sichern. Und ich denke, Paulus konnte all das ertragen, weil er hinter dem Verhalten dieser elenden Menschen das Handeln des lebendigen Gottes gesehen hat. Auch wenn dieses Handeln sicherlich rätselhaft vorkam, warum sitze ich hier, warum muss das so sein? Trotzdem hat er es ertragen und das ist was ich von Paulus lernen möchte. Dinge, die Gott in meinem Leben zulässt, zu ertragen. sie aus seiner Hand anzunehmen, auch wenn ich sie nicht verstehe. Und es gab in meinem Leben immer wieder Dinge und Situationen, mit denen ich echt zu kämpfen hatte. Und erst letzte Woche war wieder sowas, wo ich mir echt dachte, warum? Warum Gott? Warum? Was soll das? Was? Ich verstehe es nicht. Warum? Und ich habe schon zu knabbern gehabt an der Sache. Mir wurde dann aber klar, dass ich ihm doch vertrauen kann, weil meine Beziehung zu Gott, die steht und fällt nicht mit dem, wie er an mir handelt, sondern meine Beziehung zu Gott, die gründet sich ja auf sein Wesen. Und Gottes Wesen ist und bleibt gut, egal ob er mich jetzt auf grünen Auen weidet oder durchs finstere Tal führt. Das ist sicherlich leichter gesagt als getan oder als gelebt, das weiß ich. Aber ich will meinem Gott vertrauen und Paulus ist mir da ein großes Vorbild. Wir haben heute Morgen gesehen, dass der fröhliche Felix in Wahrheit ein elender Mensch war. Er hätte das Evangelium ergreifen können, um wirklich fröhlich zu werden, aber er hat die Chance nicht genutzt. Sei du bitte nicht so dumm wie er. Und wir haben die Größe des kleinen Paulus gesehen, der trotz aller Widrigkeiten Gott vertrauen konnte. Und so ein Vertrauen wünsche ich uns allen. Amen.